Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 63.
Andreas.
Alter.
In 4 Tagen 58.
Ich lebe in
Karlsruhe.
Bei Twitter bin ich
Tim Hongs.
Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
6.
Für eine 10 bräuchte ich
ein neues Jahr und mehr Gesundheit.
Mein erster Gedanke, als ich heute Morgen wach wurde?
Ich bin sehr aufgeregt.
Darauf achte ich bei Menschen als erstes.
Auf die Augen.
Danach riecht meine Kindheit.
Nach Lagerfeuer im Herbst nach Hause kommen, wenn die Straßenlaternen angehen.
Das ärgert mich am meisten an anderen.
Am meisten ärgert mich an anderen die Dummheit, wenn sie selbst nicht erkennen, dass sie so dumm sind.
Und das ärgert mich am meisten an mir selbst.
Meine mangelnde Konsequenz.
Mein liebster Karaoke-Song.
September von Earth, Wind & Fire.
Das treibt mich an.
Meine Familie.
Bei diesem Gedanken muss ich lächeln.
Bei vielen Gedanken, aber am meisten tatsächlich, wenn es um meine Familie, meine Freunde geht. Also ganz enge Bezugspersonen. Da fallen mir nette Storys ein, schöne Begegnungen. Das macht mir Spaß.
Das bereue ich.
Meine Inkonsequenz.
Das hat Twitter bei mir verändert.
Es ist eine gewisse Beschleunigung der Sprache, habe ich festgestellt. Also man ist prägnanter, man ist mehr auf dem Punkt. Aufgrund der begrenzten Zeichenzahl als im normalen Dialog, im normalen Schreiben. Und was mich auch beeindruckt hat an Twitter, ist diese Vielfältigkeit der Meinungen. Also es macht einen open-minded, wenn man sich mit vielen Leuten auch auseinandersetzt. Und das hat man vorher so nicht gehabt. Selbst wenn man so eine eigene Bubble hat, aber selbst da gibt es also so viele verschiedene Charaktere und Ausdrucksweisen und Menschen, dass es wirklich immer wieder beeindruckend ist, was da alles zusammenkommt.
Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
Würdest du alles nochmal so machen?
Das fehlt in meinem Leben.
Mittlerweile nichts mehr. Früher hat mir sehr eine männliche Bezugsperson gefehlt.
Dieses Wort benutze ich viel zu oft.
Christina, sag du was, ich weiß es nicht. Was habe ich jetzt schon so oft gesagt? Fällt mir nichts ein. Bin aber auch noch so aufgeregt.
Das ist für mich eine Versuchung.
Ein Saxophon, ein teures Saxophon.
Mit diesem Satz begann eine Freundschaft.
Mach nochmal 2.
Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
Tatsächlich, es ist so platt, wie es halt eben immer ist, aber tatsächlich die Geburt meiner beiden Töchter.
Beste Schimpfwort ever.
Trottel.
Andreas, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
Hallo liebe Christina, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich total, dass du dabei bist. Und du hast im Vorfeld ja schon gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt, ne?
Ja, allerdings, ja. Es legt sich auch nur ganz langsam erst meine Aufregung.
Was kann ich tun, um dich ein bisschen zu beruhigen? Was brauchst du?
Ach, lass mal. Ich glaube, ich komme da mit der Zeit dann schon rein und ab und zu trinke ich halt noch einen Schluck Bier nebenher zur Beruhigung und dann passt das vielleicht irgendwie schon. Hoffentlich erzähle ich dann keinen Unsinn.
Wirst du nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich habe mich total gefreut, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, mitzumachen. Da hast du ja relativ spontan gesagt, ja, okay, ja, mache ich. Für mich war das toll, weil ich dich schon ganz lange lese und du hast dich ja fast ein bisschen entschuldigt, weil du den Podcast noch nicht kanntest, ne?
Ja, es ist zum Beispiel auch so ein, ich bin so ein Querleser bei Twitter. Ich habe viel zu viele, ich folge viel zu vielen Menschen, um die alle wirklich auch zu lesen. Und dann gibt's tatsächlich aber auch Accounts, die ich tatsächlich so nicht kannte und wo ich dann immer davor stehe wie ein kleines Kind und sage, oh, wie cool ist das denn? Und einer davon ist eben, ja, hier, dein Podcast-Account.
Aber jetzt haben wir uns und ich habe so im Vorfeld habe ich auch überlegt, wenn ich dich in eine Schublade stecken wollen würde, was ich natürlich nicht möchte, aber jetzt hiermit auch tue.
Ja, klar, natürlich.
Wärst du für mich bei Twitter so ein bisschen so ein feiner Herr?
Mhm, ja.
Kannst du damit was anfangen?
Ja.
Warum?
Ja, weil es ist tatsächlich auch vielleicht ein bisschen Methode, weil mir gefällt, also feiner Herr assoziiere ich jetzt in diesem Kontext dann tatsächlich mit so einer Person wie Loriot, der ja auch durch durchaus ein sehr distinguierter Mann war und auch immer fein angezogen und einen super trockenen Humor hatte. Und diese Art von Humor, die er da über die vielen Jahre letztendlich da auch immer von sich gegeben hat und auch in den Filmen praktiziert hat, das ist einfach toll. Also mir gefällt diese Art. Auch zum Beispiel Jacques Tati in Ferien des Monsieur Hulot und solche Sachen. Also so diese Art von Humor oder Verhaltensweise finde ich super spannend und ich könnte mich kringelig lachen, wenn ich solche Sachen sehe. Und im Prinzip geht's tatsächlich auch beim, das ist jetzt keine Imitation von Loriot, oder vielleicht doch, vielleicht rede ich mir das auch nur schön, aber tatsächlich geht's ganz oft auch in diese Richtung. Also insbesondere dann auch, wenn ich dann irgendwelche Dialogtweets mit meiner Frau dann schreibe mit Hase und Schatz. Und das sind keine ausgedachten Geschichten. Also da ist meistens, entweder sind sie tatsächlich so abgelaufen oder es gibt tatsächlich einen wahren Kern dahinter oder ich habe es auch schlicht und einfach bei irgendjemand beobachtet.
Ja.
Und dann wird das eben dann in so einen kleinen Dialog gepackt, der aber in sich dann auch abgeschlossen ist und dann ist auch wieder gut. Also ja. Dann ist auch der Tweet dann auch wieder vorbei.
Dann kann ich an dieser Stelle direkt mal eine Frage meines lieben Freundes Paul einschieben.
Ja.
Der sagte, du musst ihn unbedingt fragen, ob seine Frau wirklich Hase sagt.
Tatsächlich macht sie das ab und zu. Aber ja, ich bin so ehrlich. Ich meine, das ist so abgedroschen. Ich sag tatsächlich auch Schatz manchmal. Ja, ich weiß auch nicht. Das entspricht der Wahrheit. Das ist vielleicht nicht in der Häufigkeit. Also bei den Dialogtweets ist es deshalb so, um zu kennzeichnen, wer was sagt. Also es ergibt sich nicht immer aus den Dialogen, wer da jetzt was sagt. Und deshalb ist es eben immer mit Hase und Schatz.
Guck mal, Paul, weißt du jetzt schon mal Bescheid?
Ja, genau.
Loriot, finde ich, dass du den Vergleich gewählt hast, passt insofern auch für mich ganz gut, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn du schimpfst, dann verpackst du das so, dass man das auch erst aufs zweite Gefühl merkt. Das empfinde ich bei Loriot zum Beispiel auch so.
Ja, genau.
Ja. Ja.
Richtig.
Spannend, aber also daran erkenne ich ja auch, dass du dir schon sehr, sehr viel Mühe gibst, was deine Tweets angeht, ne? Also dass du die kreierst, ein bisschen gestaltest und nicht so ausschnodderst wie ich jetzt zum Beispiel.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich mir das Ganze hat natürlich auch eine Geschichte. Also wir hatten
Erzähl
meine Frau mir. Und ich hatten zusammen einen Account, der war eigentlich ursprünglich ausschließlich der Account von meiner Frau. Das war, glaube ich, auch übrigens eine Frage, dass es diese Rinderkinder, dieser Rinderkinder-Account war das. Und wir haben da zusammen diese Tweets dann auch gebastelt und uns die auch dann von anderen Leuten dann auch Tweets vorgelesen und kringelig gelacht. Und irgendwann war es dann eben so, dass meine Frau aus beruflichen Gründen jetzt einfach das mit Twitter einfach nicht mehr wollte. Also die wollte einfach raus aus dieser ganzen Geschichte, weil sie ist da in den Staatsdienst gekommen und da war ihr das alles ein bisschen zu heikel und sie wollte da also nicht, dass sie da noch jemand erkennt oder so. Also und dann habe ich gesagt, okay gut, dann mache ich alleine weiter und dann brauche ich halt einen neuen Account. Und dann, weil meine Frau so ein großer Tom Hanks-Fan ist, dachte ich eben erst an Tom Hanks, aber das war schon weg. Dann hatte ich eben Tom Hanks.
Ich muss noch mal einmal ein bisschen zurückrudern. Heißt, eines Tages habt ihr zwei euch überlegt, wir sind jetzt ja auch schon ein bisschen länger zusammen, wir brauchen vielleicht mal ein gemeinsames Hobby. Lass uns doch mal zu Twitter gehen und wir machen uns deine Account.
So war es nicht. Also wir hatten jetzt dass wir jetzt gesagt haben, statt Jack Wolfskin jacken und dann im Schwarzwald wandern, machen wir jetzt einen Twitter-Account. So war es jetzt nicht, sondern es war eigentlich mehr so eine spontane Geschichte von meiner Frau. Und es hat sich dann halt einfach so. Also ich hatte da überhaupt gar keine Affinität dazu zu Twitter und dachte auch, alles sind alles Spinner da, die haben alle immer alle Tassen im Schrank. Ich meine, es ist ja auch tatsächlich so.
Stimmt,
aber ich bin jetzt leider eben auch von diesem Virus befallen. Nee, also es hat sich eigentlich mehr so nebenbei dann ergeben, dass wir da halt zusammen was machen. Wir haben tatsächlich auch gemeinsame Hobbys, also so ist es nicht.
Aber diese Feinheit von Sprache, ne, habe ich auch eben im Fragebogen schon rausgehört, das ist was du bei Twitter gelernt hast und was du auch sehr schätzt und was du ja auch, wenn du sagst, du überlegst, bis du einen Feed irgendwie auch rausgibst, dich fasziniert.
Mhm.
Genau. Bedeutet auch im Umkehrschluss, dass du, wenn jemand rüde umgeht mit Sprache, dass dir das vielleicht auch sogar ein bisschen wehtut?
Ja, also das macht mich sehr ärgerlich. Also sagen wir mal so, also ich bin sowieso relativ stark auf Harmonie gebürstet. Also ich bin eher jemand, der es gerne gut hat mit allen, anstatt die Konfrontation zu suchen. Und ja, also wenn jemand tatsächlich dann irgendwie, ich sag mal auf gut Deutsch, blöd wird, dann habe ich damit ein Problem. Also sowohl auf Twitter als auch im normalen Leben. Also da bin ich dann auch ziemlich pelzig.
Ich meinte auch eher, wenn jemand mit der Sprache hässlich umgeht.
Ach so, mit der Sprache selbst.
Mit der Sprache selbst,
ja. Ja, gut, das nehme ich zur Kenntnis. Das ist eben einfach so. Das ist das ist jetzt für mich, aber das ist dann für mich jetzt auch kein großer Ansporn, dann dem oder derjenigen dann noch weiter zu folgen oder da mich da zu vertiefen in die Geschichten. Aber ich halte mich dann da auch immer zurück bei solchen Sachen. Es sei denn, es ist sowas Eklatantes, was mich also derart stört, dann würde ich mich vielleicht sogar zu irgendeinem zu einer Antwort dann hinreißen lassen. Mhm. Aber das kommt äußerst selten vor.
Also du bist eher der interne Bewerter, bevor du dann
rausgehst.
Was ja auch wieder dann dazu passt, dass du sagst, du bist sehr auf Harmonie gebürstet.
Ja, genau.
Kann man mit dir denn überhaupt streiten?
Ja, man kann mit mir streiten. Man kann mit mir vortrefflich streiten über politische Themen. Man kann mit mir vortrefflich streiten über Dinge aus meinem Beruf. Ich bin Informatiker. Ich habe da gibt's auch verschiedene Ansichten über verschiedene Dinge und da kann man durchaus trefflich mit mir streiten. Das Einzige, was ich als Voraussetzung habe, ist, dass derjenige, der sich streitet, auch weiß, wovon er spricht. Also ich habe ein Riesenproblem damit, mit Leuten, die einfach irgendwas nachplappern oder QAnon-mäßig jetzt da irgendwelche Verschwörungstheorien beispielsweise in die Welt setzen oder die einfach nachplappern wie so ein Papagei, ohne das in irgendeiner Form zu reflektieren. Also damit habe ich tatsächlich Probleme. Aber da sind wir dann auch wieder an dem Punkt, die dummen Menschen, die ihre eigene Dummheit nicht erkennen, so überheblich das jetzt auch klingen mag.
Das sind ja eher Sachthemen, ne?
Ja.
Wie ist es denn, wenn es emotional wird? Kannst du dann noch streiten?
Da wird's schwierig. Da wird's schwierig. Also ich suche dann so schnell wie möglich tatsächlich auf den Konsens. Also da jetzt keine größeren Dinge stehen bleiben oder auch so dieser klassische Satz, so geh nie im Streit ins Bett, sondern guck immer, dass es irgendwie eher auf irgendeiner handhabbaren Basis dann zumindest endet. Das muss dann nicht alles in Friede, Freude, Eierkuchen dann ausarten, aber doch zumindest mal, dass man sich einfach nochmal in die Augen gucken kann und sagen, ja, du hast recht, vielleicht sogar mal eine Entschuldigung selber sagen oder auch erwarten. Und das ist einfach, also ich lege Wert tatsächlich auf eine gewisse Dialogkultur, wenn ich es so mal nennen darf. Also mir ist es wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet da.
Du hast eben gesagt, du bist Informatiker.
Mhm.
Zahlen spielen ja auch bei dir eine Rolle.
Ja. Ja. Ja, da gibt's so ein paar Sachen.
Es gibt so Zahlen. Ich hatte ja vorher, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, habe ich bei Twitter gefragt, gibt es irgendwas, worüber ich unbedingt sprechen möchte, soll.
Mhm.
Bei mir heißt du übrigens nicht Tam Hongs, du bist für mich Tam Hongs.
Ja, genau. Ja,
also das ist ja auch immer witzig, ne, wie man die Accounts dann für sich so abspeichert.
Ja.
Du musst Tam unbedingt nach Primzahlen fragen, was ich hiermit getan habe. Was ist the beauty of the Primzahl?
The beauty of the prime numbers.
Yes.
Das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Also vielleicht hole ich trotz allem ein Stück weit aus. Also wenn du so Informatik studierst, dann hast du zumindest, wenn du das in Karlsruhe machst oder auch in München oder in Aachen oder in Unis, die eben eine relativ starke Fakultät haben, hast du in der Regel immer bis zum Erbrechen Mathematik. Also bei uns war es so, dass wir mit den die ersten Semester zusammen mit den Mathematikern Mathematikvorlesungen hatten. Das heißt, du musstest dir das alles reintun, was die eigentlich tun. Und ich war alles andere als gut in Mathe. Also ich hatte ein relativ bescheidenes Abitur und auch relativ bescheidene Mathe-Noten. Und ich dachte, na prima, das kann ja was geben. Ich wollte unbedingt Informatik studieren. Das war schon immer mein Traum. Aber diese Mathe war eben immer so eine Kiste. Und was ich aber dann irgendwann, aber erst viel, viel, viel später gemerkt hat, dass es eine gewisse Schönheit in sich birgt. Also es ist tatsächlich so, wenn mich alle für verrückt halten, und da folgen jetzt wieder 100 wahrscheinlich, aber Mathematik ist schön. Also es gibt Dinge, die sind da wirklich schön. Also solche Sachen wie Beweise führen oder sowas, das hat eine gewisse Ästhetik und das ist bringt einen auch dann in seinem eigenen Beruf dann als Informatiker irgendwie ein Stück weit weiter, weil du viel analytischer an Dinge rangehst, als du es vielleicht ohne diesen mathematischen Grundstock machen würdest. Da geht es jetzt gar nicht so sehr um die Inhalte, sondern einfach um die Art und Weise der Mathematik. Also es ist, ich bin jetzt kein riesen Mathe-Fan. Und jetzt vielleicht zu den Primzahlen. Ja, also die Primzahlen sind insofern, also Zahlentheorie, da gehört das im Großen und Ganzen dazu, fasziniert mich insofern, als es tatsächlich um einfach ganz normale Zahlen geht. Also wie man so sagt unter uns Fachleuten, die natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, die haben für sich gesehen schon so viel Schönheit, insbesondere bei den Primzahlen, weil die Primzahlen sind eigentlich die coolen Socken unter diesen natürlichen Zahlen dahingehend, dass sie eben, das weißt du vielleicht, nur durch sich selbst und durch eins teilbar sind.
Ich habe das vorhin nochmal nachgeschlagen, ja.
Und was halt wirklich faszinierend ist, sagt man ja, okay, gut, ja, dann ist es eben so. Es gibt halt unendlich viele davon und die sind total unterschiedlich verteilt. Also da gibt es teilweise dann Wüsten, da gibt es 1000 Zahlen lang keine Primzahlen und plötzlich kommen wieder zwei nacheinander. Also es ist wirklich verrückt. Und
sind die sowas wie die Special Guests dann, die dann so auftreten?
Ja, so genau, ja, die eben dann im Prinzip sich halt im Prinzip aus allem raushalten, weil sie durch nichts teilbar sind. Also ich vermenschliche jetzt schon wieder die Zahlen.
Was heißt schon wieder? Machst du das?
Ich hatte mal vor ein paar Jahren so ein Tweet geschrieben, wo ich wissen wollte und tatsächlich wissen wollte, welche Farben und Geschlechter für andere Zahlen haben. Also mittlerweile weiß ich, dass es nicht jeder hat. Also für mich ist die 1 schwarz und die 2 weiß und die 2 ist weiblich und die 1 ist männlich und so weiter.
Das ist super spannend, weil das ja auch schon wieder den Bogen zu Twitter und Pixien zum Beispiel.
Ja, genau, ganz genau, richtig, ja.
Ja,
genau,
okay.
Genau. Aber die hat es, glaube ich, noch, also bei mir ist es tatsächlich nur das.
Ja.
Und das habe ich aber auch schon seit frühester Kindheit. Also was mir aber überhaupt nichts in Mathe bringt. Also es ist, macht einen deshalb nicht schlauer oder irgendwie.
Andreas, was ist die 17 für dich?
Die 17 ist eine Primzahl in der Ausbildung, relativ jung, also nicht, weil sie so klein ist, sondern einfach die 17 ist so. Die 7 ist auch übrigens ein cooler Typ. Und also ich hab tatsächlich Assoziationen dann immer zu solchen.
Ja, ich frage das jetzt überhaupt nicht despektierlich, sondern weil ich das so spannend finde. Wenn jemand halt zu einem Ding, also für mich sind Zahlen halt wirklich unglaubliche Universen, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe.
Ja.
Aber wenn du dazu einen Bezug hast, dann finde ich das super spannend. Ich frage das nicht despektierlich, sondern...
Nein, das ist gleich.
Ne, die 17 ist halt meine Zahl. Ich bin am 17. Februar geboren. Und was du da siehst, das finde ich ganz spannend, weil da kann ich dann auch wieder irgendwie emotional vielleicht mich einklinken.
Ja, genau. Ja.
Genau. Also die ist in Ausbildung?
Ja, die ist in Ausbildung. Also ich würde sagen, gerade angefangen im Studium.
Okay.
Ist aber männlich.
Okay.
Weil die 1 ist männlich und die 7 ist männlich.
Und lebt noch zu Hause?
Ja, also da bin ich tatsächlich dann so weit, dass ich, also das passt dann eher wieder zu meiner Auffassung von Primzahlen überhaupt, dass ich sage, ja, die sind einfach unabhängig. Die machen einfach ihr Ding.
Okay, also die 17 könnte auch schon in der WG leben?
Ja. Oder alleine oder alleine. Ja, vielleicht auch noch zu Hause. Keine Ahnung. Und aber macht ihr Ding.
Ja, und hört die Musik?
Siehst du, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das kann ich dir nicht sagen. Also da fällt mir jetzt nichts ein. Ja, also im Bauch raus sage ich ja.
Ja. Ich mag das. Das finde ich richtig gut.
Ja, aber es ist wirklich also nichts Besonderes.
Warum?
Ja, weil wie gesagt, also ich kenne es gar nicht anders und ich kenne dieses Gefühl, dass eben Zahlen Farben haben und Geschlechter. Ja, ist so wie du, keine Ahnung, eben Schuhe binden kannst, seitdem du, was weiß ich, 3 Jahre alt bist oder so. Das ist also nichts Besonderes. Also,
und wenn ich dir sage, dass es für mich jetzt besonders ist, wenn du das erzählst, wie ist das für dich?
Das überrascht mich jetzt tatsächlich weniger, als es mich damals überrascht hat, als ich die Antworten auf meinen Tweet gelesen habe und festgestellt habe, mein Gott, das hat ja fast gar niemand. Aber dann kamen zum Beispiel irgendwelche anderen Geschichten, dass Menschen Musik riechen oder eben auch auf Farben hören oder sonstige Dinge mehr und Musik farbig wird und lauter, ja, ganz genau, lauter solche synästhetischen Arten und Weisen, die es eben gibt. Und ich habe eben jetzt nur die. Das ist aber auch okay. Mir geht's auch gut dabei. Also bin da nicht in Behandlung damit.
Ich finde es spannend, weil Zahlen dann für dich halt nicht nur wirklich einen Sinn und Zweck haben und eine Logik beinhalten, sondern ja auch dann dadurch vielleicht doch sowas wie eine Emotionalität dann auch haben, ne?
Ja, vielleicht schon, ja. Mhm. Ja, aber es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass ich jetzt vor Excel sitze und da sind jetzt 2 dunkelgrüne 7er und ich fange jetzt dann an, mir einen Wald vorzustellen oder so. Also ich kann dann damit schon relativ distanziert umgehen, also wie man dann eben auch umgeht mit solchen Zahlen.
Ich habe bei Mathe die ganz klassische Karriere hingelegt, der absolute Oberloser in der Schule. Mit Nachhilfe und einem Nachhilfelehrer, der gesagt hat, Christina, niemals in deinem Leben wirst du es verstehen.
Ja, er ist ein schlechter Nachhilfelehrer.
Ja, aber er hatte so recht. Also das muss man ja auch einfach sagen. Es war auch überhaupt gar kein Wille da. Retrospektiv würde ich sagen, hat Logik vielleicht auch was irgendwie was Erleichterndes? Weil Mathe ist für mich ja auch irgendwie logisch.
Ja, ja,
und Logik, also Punkt, ja. Ne, und in dem Moment, wo ich mir wirklich was logisch herleiten kann, muss ich mir ja keine weiteren Gedanken machen, weil dann ist es ja logisch, ne?
Genau, ist das eine Erleichterung? Das Problem schon, ja, absolut. Mhm. Das ist genau das, ist viel besser ausgedrückt, als ich das ausgedrückt habe. Das ist genau das, was es auf den Punkt bringt, dass du dich dann eben mit dieser Frage, die dich umtreibt, einfach nicht mehr beschäftigen musst, sondern du hast es dann bewiesen für dich quasi, dass es eben so ist. Und dann kannst du das schon mal als Tatsache annehmen oder was weiß ich, eben, dass es gerade nicht so ist, je nachdem, was es jetzt eben für eine Aussage ist. Und genau, das bringt einen viel weiter. Das bringt einen auch unter Umständen dann auch bei solchen völlig unmathematischen Überlegungen dann auch weiter, dass man sagt, wie geht man was an, wie geht man ein Problem an oder wie geht man eine, keine Ahnung, völlig unabhängig jetzt von Mathematik, einfach ein Thema an. Und das hilft einem da auch weiter, dass man einfach sagt, okay, jetzt lass uns erstmal das tun oder lass uns das Problem vielleicht auch aufteilen in kleinere Probleme. Das ist auch so ein Konzept aus der Informatik, dass du sagst, okay, wenn du jetzt einen Kuchen backst, dann schützt du nicht alles auf einmal zusammen, sondern du machst halt erstmal das und das und das und dann machst du aus den großen Problemen ein kleines Problem oder mehrere kleine Probleme und löst die dann nach und nach. Und das hat dann auch wirklich dann auch viel mit Logik und strukturiertem Arbeiten zu tun. Also insofern stimmt, ja.
Ich finde Logik ganz toll. Mir grätscht nur oft der Bauch dazwischen. Wie ist es bei dir, also jetzt fernab deines Berufes?
Ja gut, da geht es natürlich dann auch einfach um die Aussagen, die man da sich, die man damit überprüfen will oder die man damit trifft. Wenn du natürlich irgendwas Emotionales hast oder irgendeine Entscheidung, die halt jetzt eher im emotionalen statt im rationalen Bereich zu suchen sind, dann ist es natürlich absolut kein Hilfsmittel, jetzt mit Logik da dran zu gehen.
Kannst du denn also, gut Bauch? Das wollte ich fragen.
Ja, kann ich.
Vertraust du dem?
Ja, leider viel zu oft, weil es ist dann oft dann auch die falsche Entscheidung. Dann ist
Warum
es
leider?
Dann auch oft, weil es ist, da sind wir auch irgendwie wieder bei dieser Konsequenzgeschichte, die ich angesprochen hatte im Fragebogen. Es sind so ein paar Dinge, die ich in meinem Leben tatsächlich lieber logischer oder besser strukturiert, klarer durchgezogen hätte, als immer so herummeandern und dann mal hier mal probieren und da mal aus dem Bauchgefühl raus. Und weil es einfach sehr viel Zeit kostet und ich auch merke, man tut sich damit eigentlich keinen Gefallen. Also dieses Prokrastinieren beispielsweise ist eine Eigenschaft, die habe ich durchaus. Was dann aber mich im Nachgang dann immer ärgert, weil ich krieg's dann irgendwie noch hin und dann ist es auch tatsächlich wieder perfekt, aber es tut höllisch weh, anstatt zu sagen, fang früher damit an, mach's strukturierter, geh's geradliniger an.
Hast du das Gefühl, Zeit vertrödelt zu haben, also Lebenszeit im wahrsten Sinne?
Nee, das glaube ich nicht. Ich habe nur eben dann jetzt zum Beispiel in der Schulzeit habe ich ein Jahr vertrödelt, also sprich, ich bin sitzen geblieben in der 11. Klasse, wegen der Mädels. Also das war tatsächlich so ein, ja, das muss ich leider sagen, da hatte ich dann irgendwie...
Ach, herrlich.
Und es hat mich dann tatsächlich ein Jahr gekostet. Und ja, im Studium... ja.
Auch noch mal ein Semester wegen der Mädels.
Ja, nee, also bei, ja, gut, also studiert habe ich auch lange, das ist auch richtig, aber da war es einfach mehr so dieses Problem, du hast als Informatikstudent leider diese, wie soll ich sagen, diese Möglichkeit, relativ gut Geld zu verdienen. Also weil du einfach schon mit einem relativ gesunden Halbwissen ziemlich weit kommst und eigentlich immer noch einer der bist, der noch den meisten Schnall hat. Und konkret war es so, ich habe also während dem Studium mit zwei Kumpels zusammen Software geschrieben für Skirennen-Auswertungen in der Schweiz. Und wir
Muss man auch erstmal drauf kommen, ne?
Ja, das war, wie gesagt, also einer von meinen Kumpels, die hatten da irgendwie ein Chalet irgendwie in der Schweiz, im Wallis. Und der kannte da irgendwelche Skischulleute und die sagten dann halt, hey, kannst du uns etwas machen? Und ja, dann haben wir da programmiert und sind da tatsächlich dann, also als ich dann mit meiner Frau zusammen war, waren wir dann 6 Wochen am Stück in der Schweiz und sie war Skifahren und ich war arbeiten. Dann du fährst dann noch mit diesem Pissenbulli immer von Hütte zu Hütte. Ganz froh sein, wenn da Strom ist und dann fahren die da durch Lichtschranken durch, die Skiläufer, und dann machst du da die Ranglisten und die.
Okay, in der Zeit konntest du zwar nicht studieren, aber das sind natürlich Erfahrungen, die nimmt dir ja auch keiner mehr weg, ne?
Nee, genau. Und es war eine super schöne Zeit.
Das Siehst
war halt
du?
Einfach, das war absolut. Ja. Insofern, also es lohnt sich auch mal zu meandern, das geht schon. Nur es sollte jetzt kein, ich denke, kein Lebensmotto sein, dass man sagt, also Hauptsache vertrödeln. Hauptsache es ist schön, sondern man sollte irgendwie auch gucken. Es gibt irgendwas dazwischen vielleicht auch.
Du hast im Fragebogen trotzdem gesagt, was heißt trotzdem, du hast es gesagt, die Frage, die du dir stellen würdest, ob du es nochmal so machen würdest.
Ja, das bezieht sich tatsächlich auf diese Konsequenzgeschichte, was wir jetzt gerade eben auch schon hatten. Also das ist, ich würde verschiedene Dinge, hätte ich sie nochmal zu tun, würde ich sie auch machen, also inhaltlich, aber, also ich würde zum Beispiel nichts anderes studieren, aber ich würde es anders anpacken. Ich würde es tatsächlich stringenter durchziehen, schneller durchziehen und hätte dann immer noch genug Zeit gehabt, um dann für meine Meanderphasen dann da irgendwie noch ja andere Sachen zu machen. Und das ärgert mich eigentlich im Nachhinein, das ist solche Sachen.
Ich wollte es gerade sagen, also so wie du das erzählst, weil es sind ja auch tolle Geschichten und du hast was studiert, was du bis heute irgendwie total toll findest. Mhm. Hast eine Familie, hast eine Frau, die dich schon ewig lang begleitet, 31 Jahre, ne?
Genau.
Genau. Aber du klingst trotzdem so, als hättest du auch irgendwie ja so ein bisschen Kram mit dir.
Als nee, das mag jetzt vielleicht tatsächlich auch an meiner... Nee, also ich bin eigentlich unterm Strich sehr, sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben. Was heißt eigentlich? Ich streiche jetzt einfach mal das eigentlich. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Mhm. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Family, mit meiner Frau insbesondere. Das ist auch eine Sache, die schon immer auf Respekt, Augenhöhe basiert hat. Natürlich auch Verliebtheit, nur das nimmt dann natürlich mit der Zeit etwas andere Formen an, aber es ist nach wie vor noch dieses jeden Tag miteinander ein vernünftiges Gespräch führen, jeden Tag auch fragen, Schatz, wie war dein Tag tatsächlich? Und dann auch zuhören und dann auch vielleicht irgendwas Schlaues dazu sagen oder was man eben meint, was Schlaues. Und da gibt's halt eigentlich immer was. Und ja, also insofern, ich bin... was das angeht, bin ich 100% zufrieden mit meinem Leben und ich bin auch wirklich sehr dankbar dafür. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich zwei Töchter habe, die beide toi 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 gut in der Spur gelaufen sind. Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern positiv. Die also ihren Weg irgendwie ganz gut machen und gemacht haben oder noch dabei sind. Und das ist natürlich jetzt, dann heißt es, naja, das ist ja euer Verdienst der Erziehung, aber ich glaube eben nicht, dass es so ist, sondern es ist auch eine Portion Glück, die dazu gehört, dass deine Kids eben mit den richtigen Leuten zusammen sind und die richtigen Freunde haben oder den richtigen Umgang und so. Mhm. Also insofern, ja, also ich bin, nein, also wenn das so rüberkommt, dann mag es jetzt wirklich der momentan Laune geschuldet sein, wo eben jetzt alles, wie gesagt, in 2020 sowieso alles sehr schief läuft, wo alles nicht so richtig gerade läuft. Und aber ansonsten bin ich super zufrieden. Und es wäre vermessen, wenn ich da auch nur irgendwie sagen kann, muss mich darüber beklagen oder darüber. Im Gegenteil.
Glaubst du, dass du aus diesem vermuckten 2020 auch irgendwie was mitnehmen kannst, und ich meine das gar nicht so auf Deubel komm raus, irgendwas Positives mitnehmen wollen, das wird dann ja auch schnell zwanghaft, aber wo du das Gefühl hast, ja, das ist ein Move, den kannte ich vorher noch nicht, den nehme ich mit?
Ein Move vielleicht nicht, aber was ich mit Sicherheit mitnehmen werde, ist die Erkenntnis, dass die Menschheit und auch im engeren Freundeskreis das Phänomen erlebt ja eigentlich fast jeder, völlig irrational reagieren kann aufgrund einer Naturkatastrophe. Und dass die der angeblich so weit intelligente Mensch eben genau das nicht ist. Und weil es einen einfach auch vorsichtig werden lässt auch für die Zukunft. Und ich bin gespannt, wie sich die ganze Situation in der Welt überhaupt auch so weiterentwickelt. Also, was weiß ich, nehmen wir mal jetzt einfach mal unseren Lieblingspräsidenten in den USA oder solche Dinge mehr, die mich übrigens auch sehr umtreiben. Also ich gucke jeden Tag CNN und MSNBC und Fox News und guck mir das an und es ärgert mich abgrundtief, wie dumm die Menschen teilweise sind. Ja. Also das nehme ich mit aus 2020. Und dieses Corona hat das Ganze eben auch nochmal auf den Punkt gebracht. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass man merkt, wie dünn die Kruste ist, wie dünn das Eis ist, auf dem wir laufen. Sei es jetzt in Verwaltung oder sei es jetzt auch im Schulbetrieb oder in ganz normal, genau, medizinischen Bereich, wo du ganz einfach merkst, oh Leute, wir sind da echt an einem Level angekommen. Wenn wir da jetzt noch ein Stück weiter gehen, dann fallen wir da runter. Also das ist, ja, also das nehme ich mit.
Ja, also das glaube ich, ist in fast allen Bereichen, auch wenn ich jetzt im Freundeskreis oder auch bei mir selber gucke, ganz deutlich zu spüren, wie Erschütterungen stattfinden.
Ja.
Ich bin also für mich und mein Leben total gespannt, was diese Erschütterungen mit mir machen, weil ich mit denen überhaupt nicht gerechnet habe.
Ja.
Aber irgendwie ganz dankbar dafür bin gerade. Klingt,
ja.
Klingt das schwurbelig?
Nee, ist schon gut. Also ich habe für mich diese Erschütterungen, die stellen sich auch da, und was, also bei mir ist es weniger eine Erschütterung, sondern was ich feststelle jetzt bei mir persönlich, wir sind natürlich jetzt auch alle, fast alle im Homeoffice und jetzt auch schon seit Monaten. Und ich stelle für mich fest, dass ich so eine latente schlechte Laune entwickle, einfach deshalb, weil man so wenig mit anderen normalen Menschen kommuniziert. Gut, wie gesagt, ich habe meine Frau und das ist auch alles ganz gut und schön, aber wir können uns jetzt den ganzen Tag unterhalten und das ist dann irgendwie, hat dann auch Längen mit meiner Frau und umgekehrt genauso. Und ja, also insofern, das ist was ich eben mitnehme, und auch die Dünnhäutigkeit. Also gestern auch im Supermarkt, wenn Menschen sich plötzlich anbefzen wegen irgendeiner Nichtigkeit oder so, da könnte ich nicht aus der Haut fahren.
Wenn du
also
sagst,
auch dünnhäutig.
Ja, spannend, wenn du sagst, Dünnhäutigkeit, aus der Haut fahren, wenn du solche Momente hast, in denen du schlecht gelaunt bist und du merkst, ich bin richtig muffig. Was tut mir dann gut?
Was mir immer gut tut, ist erstmal einen Schritt zurückgehen und treten und einfach mal sein Maul halten und einfach mal runterkommen. Und was mir dann, wenn es dann immer noch nicht besser ist, was mir dann gut tut, ist entweder Musik hören oder Musik machen. Also das sind so zwei Sachen, die mir wichtig sind. Und das ist auch für mich, also gerade Musik machen ist für mich auch so eine Therapie, in Anführungszeichen, wenn es einem eben mal wieder irgendwie nicht ganz so prima geht, dann mache ich das.
Stichwort Maceo Parker, Stichwort Saxophon.
Ja, genau.
Was erzähl, wenn du Musik selbst machst? Wie sieht das aus?
Ja, also ich habe Klavierunterricht gehabt als Kind, war mehr oder minder begabt, ich glaube eher unbegabt, und habe das auch nie so jetzt zu irgendeinem wirklich jugendmusiziert Vorspiel oder sowas gebracht. War auch nie beabsichtigt und war auch nie auf meinem Radar. Was ich immer schon gemacht habe, ist relativ viel improvisieren. Also ich kann auch sehr schlecht Noten lesen nur und spiele auch relativ viel nach Gehör dann eben einfach. Das ist jetzt kein Fishing for Compliments verstecktes, sondern es ist einfach so. Das ist eine Tatsache. Und ja, man kommt dann eben dann irgendwie an den Punkt, da kommt man dann auch an Grenzen, und dann hatte ich die Idee, mit Saxophon anzufangen, und ich hatte das Glück, einen wirklich begnadet guten Saxophonlehrer zu haben, der selber Jazz studiert hat, also der jetzt weniger aus der klassischen Schule kommt, und der mir dann erstmal dieses ganze Rüstzeug mit Harmonielehre und all diese Dinge, die einfach dazugehören, mal beigebracht hat. Aber natürlich auch Tonleitern spielen, hoch und runter, bis dir die Backen wehtun. Also es ist, oder die Lippen besser gesagt, beim Saxophon ist es eher die Lippen.
Was ich am Saxophon so gerne habe, also ich mag das sehr, sehr gerne, es ist halt immer warm.
Ja.
Für mich.
Ja.
Auch selbst in den hohen Tönen hat es immer noch eine Wärme. Empfindest du das auch?
Ja, das ist so, genau. Also es ist das Flügelhorn ist vielleicht auch noch so ein Instrument, was es auch hat, weil da sehr viel Puste mit rauskommt, also so à la Till Bäuner beispielsweise. Aber du hast recht, also Saxophon ist so ein sehr emotionales Instrument.
Ja, total. Ich finde, mit einem Saxophon kann man sich so irgendwie zudecken.
Ja.
Aber
auch tanzen. Ja, kann man auch.
In der Bettdecke. Eingewickelt. Ja.
Genau, ja.
Ja, Musik ist super wichtig, ne?
Ja, absolut. Also für mich auch unbedingt. Also es war, wie gesagt, es hat mich als Kind schon fasziniert. Meine Mutter, also ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, mein Vater war nicht mehr da, und wir hatten so einen Reiseplattenspieler, Und 3 Schallplatten. Eine von Ella Fitzgerald, Greatest Hits, eine von Count Basie and Orchestra und eine Ella Fitzgerald mit Count Basie. Das war
eine richtige Range war da drin, ne?
Das war mein Repertoire. Ja, und eine Weihnachtsschallplatte hatten wir auch noch, genau. Okay. Also mit deutschen Weihnachtsliedern. Habe ich aber nicht gehört. Auf alle Fälle, das hat mich damals als Kind schon, weißt du, wenn du dann so Schlüsselkind bist und den ganzen Tag allein und dann hörst du halt irgendwie Musik auf und runter oder rufst die Zeitansage an, aber das ist dann auch irgendwie langweilig. Und da hatte ich so den ersten Kontakt zu diesen jazzigen Geschichten und das ist nach wie vor, also Rhythmus und gute Harmonien ist für mich einfach, da könnte ich mich reinlegen. Das ist so wie du auch mir diese Mundschaltgeschichten geschickt hast, die ich auch nicht kannte.
Ja, die höre ich ganz viel. Ja.
Und das ist super schön. Also das ist so eine Art von Musik, die ich auch gerne mache, so in der Richtung.
Ja, das ist auch so, das sind Titel, die höre ich momentan hoch und runter, weil die mich irgendwie so umarmen. Das ist richtig schön.
Ja, geht mir auch so.
Moonchild, Leute, müsst ihr hören.
Ja, genau. Ich wollte einen Wikipedia-Artikel schreiben.
Ja, herrlich, habe ich mich über den Tweet gefreut.
Durfte nicht.
Ach, fand ich das toll. Du hast, jetzt ist ja gerade schon selbst gesagt, du bist mit deiner Mutter aufgewachsen.
Ja.
Schlüsselkind, dieses Gefühl, kenne ich auch, das war ich auch ab meinem 9. Lebensjahr, was ja unendlich prägt. Und du sagst aber auch, die hat, also ganz explizit sagst du, der hat eine männliche Bezugsperson gefehlt.
Ja, genau. Also ich bin tatsächlich, wenn du so willst, in einem Matriarchat groß geworden. Also ich hatte Mutter, Tanten, Omas, Cousinen. Da war weit und breit kein Mann irgendwie deutlich erkennbar. Also es war dann, gab dann irgendwie noch einen Opa, der hat sich aber dann mehr oder minder auch zurückgehalten. Und es war meine Kindheit oder letztendlich auch mein ganzes Leben ist geprägt von Frauen. Also wenn ich jetzt Karl May wäre, dann würde ich wahrscheinlich unter Weibern schreiben als Buch. Und
Du wusstest dann auch nicht, woran soll ich mich orientieren? Musstest dir so ein Männerbild irgendwie zusammenbasteln oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, so ähnlich. Also es ist, ich hatte, sagen wir mal so, es hat mir vielleicht einfach auch ab und zu mal irgendwie so eine männliche Ansprache gefehlt dahingehend, die jetzt nicht mit mir da jetzt irgendwie schnitzt und Lagerfeuer macht und irgendwie Baumhäuser baut oder solche Sachen, sondern einfach irgendwie auch mal zeigt, Junge, das ist auch Leben, das ist auch, das geht auch. Und du, also ich habe nichts dagegen, unter Frauen groß geworden zu sein. Das ist mein Leben und das ist, wie gesagt, also ich habe heute wieder 3 Frauen um mich rum, also meine Töchter und meine Frau. Und aber es hätte mir vielleicht teilweise vielleicht auch irgendwie bestimmte Dinge vereinfacht. Auf der anderen Seite, ich bin jemand, der Frauen sehr gut versteht. Also ich bin, glaube ich, also eben weil man sie ja eben aus allen Blickwinkeln dann auch irgendwie kennengelernt hat.
Ja, was sehr gut ist. Vielleicht ist es ja auch eine Chance, wenn man sich dann das Männerbild oder das Rollenbild des Mannes zusammensuchen kann aus den Dingen, die einem gefallen, anstatt das nehmen zu müssen, was einem vorgesetzt wird und was vielleicht auch nur so mittelcool ist. Also
ja, ist richtig. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Du, Christina, ich müsste nur eben das Fenster zumachen. Mir wird total kalt gerade.
Moment, ich möchte nicht, dass du frierst.
So, bin schon wieder da.
Prima. Weil du jetzt auch gerade noch mal sagtest, es wäre ja auch dann schön, wenn dir jemand mal was zeigen könnte. Jetzt mache ich eine relativ plumpe Überleitung, weil du den Menschen bei Twitter ja auch manchmal gerne was zeigst. Hashtag Laterne.
Ach so, oh Gott, ja, Hilfe, da habe ich was angefangen, ja.
Ich weiß überhaupt, ehrlich gesagt, weiß ich
du
nicht.
Du weißt gar nicht, was es
ich
geht.
Ich weiß gar nicht, worum es geht, aber ich habe ja, wie gesagt, im Vorfeld gefragt, was soll ich mit Tam auf jeden Fall besprechen. Und damit jetzt keine Enttäuschung in der geschätzten Hörerschaft entsteht, möchte ich zumindest Laterne basteln mit Tam, möchte ich doch bitte noch einmal aufgedröselt bekommen. Erzählst du davon?
Gut, also Was mir aufgefallen ist, ist, dass so jetzt um diese Jahreszeit Mütter, Väter erzählen, wie in den Schulen und insbesondere Kindergärten und Kitas Laternen gebastelt werden. Mhm. Weil am 9. November ist ja Heiliger St. Martin. Und ja, ich habe das quasi aufgegriffen, weil da waren teilweise dann auch Laternen dabei, wo ich dachte, mein Gott, da hockst du doch Wochen dran, bis sowas fertig ist. Und, ich habe das dann aufgegriffen und dann völlig übersteigert. Ich habe dann also irgendwie eine 57-teilige Bastelanleitung gemacht. Die hörte dann irgendwie nach Teil 18 auch auf irgendwie, weil mir gingen dann auch die Ideen da aus. Und da war zum Beispiel dann dabei, der Trenchcoat von meiner Frau musste verwendet werden, dann eine Uhr in Diskettenform und irgendwie ein Star Wars Jedi Weihnachtsbaumanhänger und also lauter Dinge, die jeder sowieso zu Hause hat und total praktisch. Und es ging eigentlich die ganze Zeit nur darum, eben diese Dinge zusammenzusammeln und ja, also gebaut wurde da nichts, aber das war dann, und es war halt im Prinzip ist es so eine Art Cliffhanger. Also es hat dann irgendwann aufgehört und jetzt eben offenbar erinnern sich noch Leute dran. Es war witzig, ja. Also ich weiß, ich glaube, es ging auch über mehrere Tage dann diese Geschichte.
Und das hat mich irgendwie so gerührt. Ich kannte die Geschichte nicht, aber als ich gefragt habe, was ich eigentlich relativ selten tue, da kamen so viele, auch so liebevolle Nachfragen.
Ja.
Ne, ob es jetzt die Rinderkinderpartei ist oder Lernen mit Tam, Laterne basteln mit Tam, wo ich so denke, ich hatte so das Gefühl, die Menschen, die lesen dich irgendwie so mit ganz viel Zuneigung.
Ja, das ist das gebe ich auch gerne zurück. Also das freut mich zum einen, wenn du das auch feststellst. Ich persönlich rede mir das auch immer ein, dass tatsächlich die Leute mich auch, zumindest ein paar, tatsächlich auch echt mögen. Und
musst du dir das einreden?
Also. Ja, nee, aber es ist jetzt für mich keine, also sagen wir mal so, es ist für mich jetzt keine Sache, die jetzt so auf der Hand liegt, dass man einfach gemocht wird. Also es ist insofern, ja.
Kannst du es denn dann annehmen, wenn man dir das sagt, dass du gemocht wirst?
Ja, da freue ich mich drüber. Mhm. Da freue ich mich ganz ehrlich drüber. Also es ist, aber dann ist auch wieder gut. Also es ist dann, ich mache da jetzt keine Show draus.
Ja, aber das hat mich irgendwie, hat mich angerührt und das passt dann auch wieder zu meinem Bild des feinen Herrn, der sich viel Mühe gibt und die dann gewertschätzt wird. So.
Ja. Das, vielleicht passt es zusammen, ist ganz richtig. Ich meine, gut, ich kenne auch einige wenige Accounts, kenne ich auch persönlich von irgendwelchen Twitter-Treffen von früher. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, Freundschaften sind da entstanden, aber doch sehr enger Austausch und man hat gemerkt, ja, da passt irgendwie die Wellenlänge, passt zusammen. Männlein und Weiblein.
Ja. Es ist nicht alles schlecht bei Twitter.
Nein, definitiv. Deshalb bin ich auch noch da. Zwischendrin hatte ich mal so eine Phase, dass ich, habe jetzt irgendwie keine Lust mehr. Da war auch irgendwie, vielleicht hatte ich da auch irgendwie die falschen Antennen draußen, aber da war irgendwie nur schlechte Stimmung bei Twitter und dachte ich, Leute, jetzt lass mich meine Ruhe. Und aber irgendwie, ja. Also es ist natürlich auch so, es ist jetzt für mich keine Verpflichtung, da jetzt jeden Tag irgendwie 5 Wahnsinns-Tweets da irgendwie rauszuhauen. Da kann da mal eine Woche nichts kommen. Gut, im Moment ist es gut Nacht, ihr Kleinen und was auch immer dann.
Das ist ja so niedlich. Was hast du gestern geschrieben? Guten Nacht, ihr Transistorradios.
Genau, ihr kleinen Transistorradios.
Ihr kleinen.
Es sind immer, es ist immer gute Nacht, ihr Kleinen.
Ja, was hatten wir denn dann noch?
Taxistände hatten wir und Gewächshäuser. Gewächshäuser war doppelt, das müssen wir einmal abziehen.
Eieiei, wie konnte das passieren?
Ja, es ist eine Katastrophe. Ja. Das ist ja so doof. Und ja, nee, es ist einfach, es gibt halt so ein paar Twitterer, die twittern jeden Morgen, guten Morgen, ihr, und dann kommt kleinen Meerschweinchen oder was auch immer. Was ich auch super süß finde, aber was ich machen wollte, ist irgendwas zu tun, wo man sagt, ja, wieso klein? Also kleine Kreisstädte beispielsweise. Hab ich Und ja, es ist, das ist ja weder klein noch irgendwie niedlich oder so. Aber man könnte zum Beispiel jetzt bei Transistorradios, da kommt ja auch was Schönes raus, oder ihr kleinen Ziegenherden, die unterhalten sich untereinander und meckern. Also es ist immer ja so eine Art Meta-Ebene, sag ich mal, was das Ganze dann halt, aber das ist jetzt auch schon viel zu viel wieder reininterpretiert. Also eigentlich twitter ich das, was mir gerade einfällt. Für heute Nacht habe ich jetzt noch keine Idee. Mal gucken.
Ich finde, es ist immer ein schöner Tagesabschluss. Ich twitter abends ja nochmal so meinen Song des Tages,
genau.
Der so meine Stimmung zusammenfasst oder der meine Gedanken vielleicht ist, was auch immer zusammenfasst. Und das ist für mich immer so ein schöner Abschluss. Dann weiß ich so, jetzt haben wir es.
Ja. Genau, jetzt kann man, genau. Ja. Also es ist dann meistens dann auch, wenn ich dann ins Bett gehe, logischerweise, schreibe ich das dann, aber das heißt dann nicht, dass ich hinterher nicht noch ein paar Tweets lese oder vielleicht sogar mich dann noch zu einem oder zwei dann hinreißen lasse oder so. Das kann schon passieren.
Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir heute Abend twittern, was?
Ja, gucken wir mal. Sind wir mal gespannt, mal schauen, was passiert.
Bist du noch aufgeregt?
Es wird besser. Ist schon okay.
Es wird besser?
Nein, es ist okay.
Ach, Andreas, das war ganz, ganz schön, mit dir zu sprechen.
Ja, fand ich auch, Christina. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich lege ja gerne mal so die Twitter-Profile und die echten Menschen so übereinander und ich sehe euch zusammen.
Ach, ja, schön. Freut mich.
I like.
Like, genau.
Andreas, ich würde sagen, wir lesen uns nachher.
Ja, gerne. Ja? Christina, vielen Dank. Schönen Abend wünsche ich dir. Bleib gesund. Und wir lesen uns.
Mach's gut. Ich danke dir.
Danke dir.